Donnerstag hat noch die Enttäuschung überwogen, aber wenn ich hier heute im Videocall in die Gesichter schaue, dann sehe ich doch deutlich die Erleichterung darüber, dass endlich diese emotionale Achterbahnfahrt dieser Saison ein Ende hat. Und ja, damit herzlich willkommen zur 63. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die vier Fortuna-Exilanten begrüßen euch mal wieder und das heißt, der Jan ist in München.
Hallo zusammen.
Der Tim aus Berlin zugeschaltet.
Einen schönen guten Abend.
Und der Moritz aus Köln.
Abend.
Und ich bin der Lukas und auch ich sitze mal wieder in Köln. Wir starten gleich sofort rein, aber vorher noch eine mini-kleine Kader-News. Zumindest so über Bande. Und wir wollen nämlich hier Jean Zimmer vom 1. FC Kaiserslautern, der ja noch ausgeliehen ist, hier noch dazu gratulieren, dass er als Kapitän mit dem 1. FCK die Klasse gehalten hat und damit, glaube ich, ziemlich klar ist, dass er im Sommer nicht zurück zu Fortuna kommen wird, weil ja, ich glaube, wenn Lautern in die Regionalliga abgestiegen wäre, dann hätte sich das eventuell abzeichnen können, aber so wird er, glaube ich, in Kaiserslautern bleiben. Also das heißt, eine weitere Personalie für die nächste Saison ist schon mal geklärt und ja, das ist ein gutes Stichwort, weil geklärt ist auch, in welcher Liga die Fortuna nächste Saison spielen wird, nämlich genau wie diese Saison in der zweiten Liga.
Nein, da muss ich ganz kurz widersprechen, Lu. Es ist nicht genau wie diese Saison. Es wird die bestbesetzte Liga, besetzteste Liga aller Zeiten. Es ist nicht wie diese zweite Liga. Es ist eine neue zweite Liga und es ist, also kommt was ganz anderes auf uns zu.
Ja, das ist aber natürlich alles noch Zukunftsmusik. Damit werden wir uns den Sommer über beschäftigen. Es bleibt jetzt ja nicht aus, dass wir dann vielleicht doch nochmal, auch wenn das Spiel letztendlich halt Makulatur ist, wir nochmal kurz über dieses Ausspiel reden müssen. Wie viel Lust habt ihr denn überhaupt dazu? Bei mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so viel und irgendwie hatte man ja auch das Gefühl, dass es bei den Mannschaften auf dem Rasen jetzt nicht bis zum allerletzten ging.
Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aue mit Uwe Rösler gesehen hat, aber da sagte er im Quarantänehotel, wenn er einen Film auswählen dürfte, den die Mannschaft zusammen guckt, dann wäre das Braveheart. Und das ist halt das, wie er seine Mannschaft einstellen will auf das Spiel. Und naja, gut.
Das heißt, er würde halt diesen Film nur bis zu dieser einen Schlachtszene vorstellen, dann 10 Minuten Schlachtszene und dann würde er sagen, ja, wie es ausgeht, sage ich euch nicht.
Ja, genau. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und hätte auch Potenzial gehabt für einen Folgentitel, wenn es jetzt noch um was ginge. ich weiß nicht, für mich war ja auch vor dem Spiel klar, da müsste schon alles zusammenpassen, damit es nochmal spannend wird. Und ich meine, Fortuna hat halt bis zum 2-0 das ordentlich gespielt. Und danach, ja, irgendwie, keine Ahnung, Gnade vor Recht ergehen lassen oder keinen Bock mehr gehabt. Und irgendwie war man dann ja auch mit den Ohren und ich glaube, ihr sogar mit den Augen, ne, mit Second Screen auf den anderen Plätzen.
Ich habe mich auch zurückerinnert gefühlt, also gegen Ende des Spiels, wobei jetzt mit wesentlich weniger Emotionen damals an, Moment, 2013, dass ich in Barcelona saß, eigentlich zwischen zwei wichtigen Termin war und gesagt habe, ich muss leider unbedingt nach Hause und mir eben dieses Hannover-Spiel kurz angeschaut habe und dann einfach nur noch Dortmund Hoffenheim gesehen habe. Und ich habe mich so ein bisschen daran zurückerinnert gefühlt, wie das damals da war. Ich muss sagen, damals war es deutlich schlimmer als jetzt, weil es ja irgendwie ein bisschen andersrum war. So wäre jetzt irgendwie die Riesenüberraschung, nachdem sie es die ganze Zeit verkackt haben. Und damals war es ja der Riesenscheiß, nachdem es eigentlich die ganze Zeit irgendwie noch lief, wie auch immer. Ja, Aber ich sah da die Parallelen, auch wenn es nicht der letzte, sondern der vorletzte Spieltag war.
Ah ja. Also die Parallelen überraschen mich jetzt schon, weil ich nicht mit solchen Emotionen da reingegangen bin. Ich habe mich ja vor dem Spiel auf die beste zweite Liga aller Zeiten vorbereitet, indem ich den TSV 1860 München gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern mir angeguckt habe. Und als ich dann zu Fortuna umschaltete, stand es 2-1 für den FC Bayern, was sehr schlecht ist, wie man sich vorstellen kann, wenn man die geilste, beste zweite Liga aller Zeiten haben will. Und Ingolstadt nicht zu. Ein kleiner TV-Tipp für den kommenden Samstag, wenn ihr doch mit etwas, wenn ihr Fußball sehen wollt, der zählt, dann schaut um 13.30 Uhr den TSV 1860 München gegen Ingolstadt, nämlich das Finale um Platz 3. Wenn 60 gewinnt, sind sie in der Relegation, sonst ist es Ingolstadt. Und ja, dann schaltete ich um. Und ich war erst verwundert, wer denn der komische Trainer bei Aue ist, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was da unter der Woche in Aue passiert sein muss. Aber wenig überraschend unterhaltsam mal wieder, weil irgendwie beide Kandidaten, sowohl Dirk Schuster, der ist ja auch schon mal in Augsburg unter komischen Bedingungen da entlassen worden ist.
Du hast recht.
Und Aue ja auch schon diverse Trainer vergrault hat auf irgendwie eine Art und Weise, wo man dachte, das passiert auch nicht jedem Verein, sondern da scheinen irgendwie spezielle Personenkonstellationen zu sein. Dann war die ärmste Sau an diesem Sonntag in Düsseldorf, glaube ich, einfach der Interimstrainer von Erzgebirge Aue, der einem irgendwie leid tun konnte. Nicht nur, was die Leistung seiner Mannschaft anging, die ganz offensichtlich überhaupt keine Lust mehr drauf hatte, aber er ist ja nach dem Spiel auch nochmal angegangen worden von einem Spieler und so. Also der tat mir wirklich leid.
Ja.
Und der saß auch in der Pressekonferenz so, ja, wir wissen alle, dass es alles scheiße ist und ich danke den Journalisten, dass sie eine Frage stellen, die nicht sagen, wie scheiße alles ist.
Ja, und ja. So ein bisschen genau so hat ja irgendwie, also so ist ja dann Aue auch eigentlich aufgetreten. Ne? Also ich habe das irgendwie dann selber bei mir festgestellt, dass ich halt dann nach dem 2-0 mir irgendwie gedacht habe, boah, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich mir hier weiter für den Podcast irgendwie Notizen mache, weil das alles so sehr irgendwie nach einem Muster ohne Wert aussah. Also das war ja irgendwie wirklich gar keine Gegenwehr und irgendwie... Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man da irgendwie wirklich Erkenntnisse draus ziehen konnte aus diesem Spiel. Und ja, letztendlich, glaube ich, hat man dann ja, aber hat eben auch gesehen, dass aber dann die Fortuna das eben auch nicht unbedingt ausnutzen wollte. Ne? Also was ich schon auch irgendwie sehr, sehr bemerkenswert fand, weil ich glaube, Aue ist schon genau wie so eine Mannschaft da jetzt in dem Spiel aufgetreten, wie eine Mannschaft, die halt auch mal 8 Gegentore fangen kann. Das hat sie erst in der Woche davor gezeigt. Und nehmen wir jetzt mal an, Fürth hätte unentschieden gespielt, hätte man da vielleicht sogar wirklich irgendwie noch einige Tore aufholen können und sich dann noch in eine Ausgangsposition bringen können, theoretisch.
Und genau mein Gedanke, als das 2-0 gefallen ist, weil die Gegenwehr von Aue ja nicht existent war, habe ich so gerechnet, okay, 20 Minuten, 2 Tore, also 9 sind drin.
Ja, und ich meine, für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, das klingt irgendwie komisch, aber das war schon das Gefühl, das man bekommen hat, weil einfach, also klar, die Fortuna ist auch keine schlechte Mannschaft und die können schon Fußball spielen und das war auch nicht schlecht, was sie da gemacht haben, aber 70% dieses Spielstandes ging zu diesem Zeitpunkt halt auf eine nicht vorhandene Abwehrleistung. Das sind ja zum Teil, das war noch in der 25. Minute, da hatte sich das ja eigentlich schon wieder wieder gegeben, aber da hat die Fortuna so einen Pass gespielt, einmal von der einen Seite quer durch die Mitte zu keinem spezifischen Fortuna-Spieler, so einen Pass, den du niemals spielen darfst, weil da halt irgendwie einen Gegner normalerweise rankommt und du halt den Konter des Jahres dir einfängst. Aber der kam dann trotzdem zu irgendeinem Fortun, der in der Nähe des Typen stand, den er eigentlich hätte bekommen sollen, der ihn dann aber verpasst hat. Und er hat gesagt, okay, wenn du solche Pässe spielen kannst, dann ist halt auch eigentlich alles egal. Wie Ludas halt sagt, ich habe auch keine Notizen gemacht und das ist die Spannung dieser heutigen Sendung. Wie gehen wir durch diese Sendung, ohne dass wir irgendwelche Notizen gemacht haben?
Ja, aber also ich habe mir das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, es war auch so um die 30. Minute rum, vielleicht spielt Aue ja gegen das, also die Mannschaft gegen das Theater in der Führungsriege. Also so, ich hatte teilweise fast den Eindruck, das ist so ein bisschen absichtlich. Also weil so krass arbeitsverweigernd, wie das da in den ersten 25 Minuten war, ja, also ich habe schon gedacht, die waren auch einfach nur noch angepisst. Vielleicht fanden sie auch ihren Trainer super und Leonard hat dazwischen geschossen oder so. Aber es war ja wirklich ein, war ja fast aktives Stehenbleiben. So.
Und, ja. Und warum macht man dann nicht nur vor der Halbzeit das 3:0? Also das habe ich mich so ein bisschen gefragt.
Ja, man wird halt einfach dann passiv, man ist, glaube ich, dann zufrieden und denkt sich...
Aber 2:0 ist halt kein Ruhekissen.
Nee, absolut nicht. Ich habe ja auch zwischendurch gedacht, okay, Aue muss ja nur irgendwie einen dummen Standard kriegen. Ja. Und dann steht 2:1 und vielleicht kriegen die doch nochmal Bock auf Fußball spielen und dann fangen sie an zu schwimmen. Aber ich glaube, die Überlegung war dann, okay, jetzt überlassen wir Aue den Ball und kontern, was aber auch nicht so richtig passiert ist in der ersten Halbzeit. Muss man mal so sagen.
Weil Aue halt auch nicht gerne nach vorne spielen wollte. Nee. Da kann man auch nicht kontern, wenn die halt immer die ganze Zeit hinten drin stehen.
Ja, er muss halt hochpressen, um dann zu kontern.
Ja, aber da ist es dann auch anstrengend.
Ja.
Ja, was soll's. Also ob man da jetzt wirklich noch diese 12 Tore oder 14 auf Fürth aufgeholt hätte, war ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Ich habe so das Gefühl gehabt, die haben gemerkt, jo, das reicht hier. Wir müssen ja auch einfach nur gewinnen. Und ich meine, in der zweiten Halbzeit gab es ja mal ganz kurz so einen Moment, wo Aue irgendwie kurz mal ein bisschen Fußball gespielt hat. Und dann hat Fortuna relativ schnell einfach wieder gesagt, nö, dann machen wir jetzt auch wieder Fußball. Haben zwar dann kein Tor geschossen, aber nochmal ganz schnell trotzdem so die Lage geklärt. Und dann hat Aue halt wieder aufgehört, oder?
Sollen wir es so machen? Jeder nimmt sich jetzt noch einen Punkt zu diesem Spiel raus, ein Spieler oder eine Situation oder etwas, was ihm aufgefallen ist, und dann gehen wir da durch.
Ja, ich finde auch, wir können ja so ein bisschen schauen, was man da jetzt irgendwie noch so ein bisschen draus mitnehmen kann, auch wenn das, glaube ich, wenig überraschende Sachen waren.
Das, was uns aufgefallen ist, ein, zwei Punkte, Gedanken zu diesem Spiel oder allgemein. Und dann,
ja, leg mal los, Jan.
Ja, mir ist, ich hätte gerne Joa rausgenommen und dafür Pettersson gebracht, weil ich dachte, okay, wenn man kontern will, dann doch mit einem Pettersson, das hat mich gewundert, aber ist vielleicht jetzt nicht das ganz große Thema, aber dass der gar nicht reingekommen ist oder erst spät reingekommen ist.
Er hat auch noch ein Tor gemacht,
ja. Ja, ich weiß, aber der ist halt, ich habe halt gedacht, okay, das lässt die Joa nochmal irgendwie bis zur 60. Ne, die Funkelviertelstunde gibst du ihm noch, dann nimmst du ihn raus und bringst Pettersson, der einfach das Tempo, der wäre einfach perfekt gewesen für das Spiel, was die Fortuna dann auch in der zweiten Halbzeit vorhatte. Und das kam dann aber nicht.
Ja, mein Punkt ist, ich glaube, der offensichtlichen, den man ansprechen muss nach dem Spiel, Shinta Appelkamp nächstes Jahr bitte immer auf der 8 spielen lassen.
Habt ihr die Passquote gesehen von Shinta Appelkamp in dem Spiel?
100%.
Ja. Ja. Er hat 46 Pässe gespielt und alles in Angriff.
Ach, krass.
Man könnte jetzt auch den zynischen und pessimistischen Blick haben, die Fortuna muss auch deswegen nächstes Jahr dringend aufsteigen, ja. Shinta Appelkamp für mehr Geld verkaufen kann dann im folgenden Sommer.
Nördlich der 10 Millionen.
Der Benito-Raman-Grenze von 6.
Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal.
Nein, wir haben nicht darüber gesprochen.
Aber ich möchte nie wieder darüber sprechen. Machen wir nach den nächsten Hauptjahren.
Also Lou, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Aber dazu später. Oder nicht mehr. Ist auch egal.
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Egal, fangen wir jetzt erstmal an hier. Komm, mach mal weiter mit deinem Punkt, Moritz.
Okay, mein Punkt ist, ich war vor allem am Anfang, aber auch doch immer mal wieder hocherfreut über die rechte Angriffsseite. Wir haben jetzt sehr viel die linke Seite, immer mit Pettersson und Kutris, die natürlich ein sehr starkes Duo da in der letzten Zeit geformt haben. da jetzt die linke Seite leider lahmgelegt war aus Gründen, hat die rechte Seite das übernommen. Und Zimbo und Klaus haben ziemlich gut zusammengespielt, natürlich unter Mithilfe der Auer. Aber hat mir sehr gut gefallen. Und bei Zimbo fand ich auch wieder, dass er, nachdem er jetzt irgendwie wieder einen Hänger hatte, doch dann auch wieder eine ziemlich sehr gute Leistung gebracht hat. Und das lässt auch hoffen. Und Felix Klaus habe ich auch immer noch das Gefühl, der wird uns hoffentlich viel Freude machen. Und ich bin froh, ihn im Kader zu haben.
Das Problem bei Felix Klaus, und dafür kann Felix Klaus nichts, ist einfach diese 1 Million Ablösesumme.
Ja.
Und die damit einhergehende Vermutung, wie viel der in diesem Kader verdienen wird. Dafür, wie gesagt, da kann er halt nichts für, aber dafür muss er halt absoluter Leistungsträger sein. Und ich sehe das Potenzial, das kann er sein. Und ich bin auch froh, dass er da ist. Aber so ein bisschen Gepäck trägt er mit sich rum.
Aber das merkt man mittlerweile nicht mehr. Er spielt sich halt frei und das ist gut zu sehen, sodass da in der nächsten Saison er richtig durchstarten kann. So.
Ja. Und es gibt wirklich keinen im Kader, der sich so hart, das hatten wir ja auch bei diesem Elfmeter letzte Woche, egal, ihr wisst schon, ja. Der geht wirklich dahin, wo es weh tut. So, der holt die Fouls raus, weil er sich umtreten lässt. So, und da gibt es sonst nur vielleicht noch Botze, der sich so in diese Zweikämpfe legt. Das ist schon auch eine. Also der steckt, hat wirklich Nehmerqualitäten.
Ist ja der Nachfolger von Sascha Rösler, meinst du?
Ja, dafür ist er nicht meckerig genug.
Und, das kann er noch werden.
Nicht die ganze Zeit den Schiedsrichter und den gegnerischen Torhüter an und so. Aber ja.
Er hat das System Fortuna noch nicht ganz inkorporiert.
Aber bevor jetzt Lou seine Erkenntnis mit uns teilt, dieses Spiels, wollte ich noch mal eben auf, weil wir jetzt vom Rucksack, den Klaus mit sich rumtragen könnte, potenziell geredet haben, noch mal kurz auf die Pressekonferenz nach dem Spiel zurück, weil Jan ja auch am Anfang angedeutet hatte, dass er so Mitleid hatte mit dem Interimstrainer von Erzgebirge Aue. Also das ist wirklich eine sehr schöne Pressekonferenz, weil wie häufig der Auer Trainer auf den schweren Rucksack in dieser Pressekonferenz verweist, das ist wirklich super. Also das kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal mit einer Strichliste hinzusetzen. Und ich glaube, es fällt mindestens 10-mal der Rucksack, mit dem man angereist sei nach 8 Gegentoren.
Oder ganz mit großartig. Einer Flasche Killepitch hinsetzen.
Ja. Ja, aber ich glaube, ja, ich frage mich einfach wirklich, was da passiert ist. Ne? Ich meine, es kann ja diese 8 Tore und dann Dirk Schuster und sein Co-Trainer, das ist wahrscheinlich sein, mit dem er immer da durch die Lande zieht, dass die halt eine Krankmeldung einreichen, um dann nicht...
Ja.
Ich meine, wann hat man denn sowas schon gehört?
Ja.
Nächste Woche Krankenschein. Dirk Schuster.
Ja, Lou, noch deine Takes.
Ja, mir wurde jetzt meiner schon so ein bisschen geklaut, deswegen verlängere ich, glaube ich, nur so ein bisschen den vom Tim, der ja schon gesagt hat, Schinter, bitte immer auf die 8 stellen, da gehe ich auf jeden Fall mit und will das so ein bisschen verlängern, indem ich sage, einfach immer unbedingt auch mit diesem Mittelfeld ganz generell spielen. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie oft es einfach in den letzten Jahren halt immer Marcel Sobotka als einen von 2 zentralen Mittelfeldspielern gab und da macht er immer schlechte Spiele. Immer wenn Marcel Sobotka neben sich halt noch einen technisch stärkeren, einen Passspieler halt irgendwie hat, sieht der so unglaublich gut aus und ist so ein unfassbarer Leistungsträger und es macht einfach so große Freude, Marcel Sobotka so spielen zu sehen, wie er das jetzt auch gegen Aue wieder gemacht hat. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Dreier Mittelfeld. Vielleicht ist ja auch ganz generell irgendwie so dieses 4-3-3, was wir da jetzt gesehen haben, irgendwie das Fortuna-System der Zukunft.
Kann man nur unterschreiben.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen so einen lahmarschigen Take gehabt mit meiner Einwechslung, aber ich habe mir schon gedacht, dass ihr abräumen werdet.
Ja, ich habe auch noch einen kleinen lahmarschigen Take.
Ja.
einen kleinen lahmarschigen Wohlfühl-Take habe ich auf jeden Fall auch noch. Auch ganz schön, dass er endlich mal wohlverdient auch Christopher Clara mal wieder von Anfang an gespielt hat. Mhm. Auch wenn das jetzt, glaube ich, weder ein besonders berühmtes Spiel gewesen ist, noch er da unglaublich gefordert wurde. Aber ja, trotzdem gut.
Okay, also ja, er hat schon vor allem auch die Bälle weggedroschen.
Ja, aber also ich meine, was er wirklich kann, das kann er in jedem Testspiel besser zeigen als in so einem Spiel.
Gegen einen motivierten Oberligisten.
Oder? Ja, genau.
Ja, ich glaube, ihr merkt, wie schwer wir uns tun, hier irgendwie noch vernünftige Sachen zu diesem Spiel zu sagen. Und ich glaube, wir sind ganz froh, wenn wir da jetzt einen Deckel drauf machen können.
Das ist 3-0 haben die übrigens gewonnen.
13-0-Sieg gegen Aue. Damit kann die Fortuna vom fünften Platz schon nicht mehr verdrängt werden. Also auch das ist ja irgendwie gar nicht so schlecht. Also ich erinnere mich, dass es auch noch gar nicht so unglaublich lange her ist, wo wir hier noch drüber geredet haben. Hier 6-Punkte-Spiel des kleinen Mannes und so weiter, dass die Fortuna wenigstens irgendwie noch versuchen soll, noch ein paar Plätze nach oben gut zu machen, da der Aufstieg ja wirklich schon unglaublich sicher vergeigt schien damals. Und ja, ich meine, jetzt muss man sagen, immerhin werden sie mindestens Fünfter, vielleicht werden sie auch noch Vierter und ja, auch das ist ja gar nicht mal ganz so schlecht.
Lässt sich auf jeden Fall bilanzieren, alles hat ein Ende, nur die Saison hat 3. Also gefühlt war das ja jetzt mindestens das dritte Ende dieser Saison.
Ja, aber diesmal ist es deprimierend und traurig. Diesmal ist es wirklich vorbei, Tim.
Man kann nicht auf nächste Woche hoffen.
Es kann nächste Woche nichts mehr Absurdes passieren.
Ja, aber vielleicht wird ja Kiel im Nachhinein noch der ein oder andere Elfer aberkannt, damit die nicht mehr 15 Punkte geschenkt bekommen haben, sondern nur noch 7 und dann 9. werden.
Ja, ich meine, wenn Jan die Sendung beginnt mit einer wärmsten Empfehlung, sich das Spiel um Platz 3 anzugucken, wohlgemerkt der dritten Liga nächste Saison, dann ist da schon viel Wehmut dabei. Dieses Endspiel hätte ich vielleicht gerne gehabt, auf der anderen Seite auch vielleicht auch nicht.
Was? Warum hättest du das denn nicht haben wollen?
Weil ich mir schon ausgemalt habe, sollten wir heute über so ein Endspiel reden, dass ich davon ausgehe, dass das wieder so ein, man hat wieder einen Spieltag Hoffnung und dann wird sie wieder zerstört, Spiel wird. Also ja, das man hätte da in Fürth ja nicht mal im Vorbeigehen gewonnen und von daher.
Lass das auf jeden Fall mal nicht Klaus Allofs hören. Also ich weiß nicht, habt ihr hier das Allofs-Interview im Fortuna YouTube-Kanal gesehen? Der ist ja dem Interviewer fast an die Gurgel gegangen, als er ihm mitgeteilt hat, dass es ja durchaus einige Fortuna-Fans gibt, die sich darauf freuen, dass es nächstes Jahr so eine attraktiv besetzte zweite Liga geben wird und dass sich da einige ja so gar nicht mit so einem eventuellen Aufstieg sogar anfreunden könnten.
Ja, gut, wenn du halt Klaus Allofs bist und das Interview nach 22 Minuten tatsächlich mit einem philosophischen Schwank über den Europa-Qualifikation und UEFA-Cup beendest, dann ist natürlich klar, dass du da irgendwie Probleme mit hast. Aber wenn
bitte, wir müssen ein bisschen erklären, worum es hier geht gerade. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube, bitte, Tim.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass er auf die Einordnung, wo der mittelfristig Fortuna angesiedelt sein sollte im Profifußball in Deutschland, sehr weit ausholt und irgendwann dann auch nochmal davon redet, dass ja europäische Spiele das Salz und der Pfeffer in jeder Fußballerkarriere wären. Und ja, also das ist das Fernziel anscheinend.
Also mal mit Visionen und Träumen.
Ja. Ich habe mir so ein bisschen den Eindruck gehabt, so endeten wahrscheinlich auch sämtliche Gespräche zwischen Giovanni Di Lorenzo und Helmut Schmidt in der Endphase bei der Zeit, wo halt Helmut Schmidt ins Reden kam und dann irgendwie über Europa redete. So kam mir das halt vor. Ich habe mir nicht gedacht, das ganze Interview war ja schon so, ich sag mal, es wurden jetzt nicht die interessanten Fragen gestellt. Und dann am Ende, ja, Europa, das ist natürlich schon besonders schön. Ja, sag bloß. Aber warum sagst du das als Funktionär bei Fortuna Düsseldorf?
Ja, also ich muss ja sagen, so, so 20% von dem, wenn und vor allem auch wie Alof sowas dann immer sagt, finde ich eigentlich auch ganz gut, weil man doch immer merkt, so, du siehst halt schon, dass es da auch irgendwo hinter den Augen so richtig brennt und dass der, glaube ich, schon auch in der Lage ist, da, glaube ich, bei Fortuna so ein bisschen so eine Art von Leistungskultur halt irgendwie einzufordern und mitzubringen, die es da vielleicht vorher irgendwie nicht so stark gegeben hat. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, sobald Klaus Allofs gerade irgendwas sagt, geht es immer darum, den zweiten Schritt, den man sofort im Anschluss an den ersten machen will, aber schon irgendwie im Blick zu haben. Und so richtig klar, wie der erste Schritt ist, irgendwie, ja, das kommt da irgendwie mal nicht so richtig raus. Also das wird dann immer auf dem Transfermarkt, es war auch auf der Mitgliederversammlung, auf der Jahreshauptversammlung war das so, dass da irgendwie immer davon geredet wurde, ja, wir müssen hier Werte schaffen und deswegen haben wir hier einen Piotrowski geholt, einen Kutris geholt und so weiter. So, aber dass es halt irgendwie stattdessen vielleicht irgendwie erstmal darum ging, sofort von Anfang an irgendwie eine schlagkräftige Truppe irgendwie zusammenzustellen. Ja, weiß ich nicht. Da wurde gar nicht so viel von geredet. Oder die Leute, die man dann genau dafür geholt hat, haben dann irgendwie auch nicht eingeschlagen, so, sondern man hat halt irgendwie nur diese Spieler geholt, die ja, die halt irgendwie dann schnell zu einer Wertsteigerung führen sollen. Das tun sie aber nicht, wenn man halt noch ein zweites Jahr zweite Liga spielt. Also ich glaube, man kann, auch wenn man 3 oder 4 Christopher Klaras und Petersons holt und so weiter und so fort, das bringt ja nichts, wenn halt, ja, tut mir leid, wenn das jetzt wieder so furchtbar zynisch klingt, aber wenn dann halt so ein Spielerwert von einem David Kownacki, ja, dadurch, dass der jetzt nochmal ein weiteres Jahr zweite Liga spielen wird, der rauscht wirklich in den Keller und das ist ja auch das, was man einem David Kownacki gerade ansieht, wenn er spielt, ne? Also der ist ja einfach auch komplett frustriert so und
ja, ich finde halt, wenn man das, um bei diesem Alofs-Interview zu bleiben, was vor 3 oder 4 Tagen auf dem Fortuna Düsseldorf YouTube-Kanal hochgeladen worden ist.
Vor dem Spiel.
Ja. Das kann man sich dann nochmal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Aber ich fand ja genau seine Ausführungen zu den Transferaktivitäten waren, die Frage war halt auch, das meine ich, es wurden ihm keine interessanten Fragen gestellt, weil die Frage ging da gar nicht drauf. Aber die fand ich so, um das mal vorsichtig zu sagen, underwhelming, weil er ja einfach Allgemeinplätze rausgehauen hat, die er zu jedem Zeitpunkt in den letzten 10 Jahren so hätte sagen können, nur vielleicht nicht diesen Sommer. Weil alles, was er gesagt hat, sind so, ja, das stimmt, ja, bla blub, und ablösefreie Spieler wollen das natürlich auch kompensiert haben im Gehalt und keine Ahnung was. Das will ich ja auch nicht sagen, dass das falsch ist und er hat da viel mehr Ahnung davon als ich. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er, gerade wenn er dafür da ist, so ein bisschen das große Ganze im Blick haben, nicht nur über die Auswärtsreisen nach Bukarest in der ersten Runde des UEFA-Cups zu sprechen, sondern auch darüber, was halt dieser Sommer, der jetzt auf die Fortuna zukommt, der ganz konkrete Transfersommer, der jetzt kommen muss, die Kaderplanung, was das eigentlich bedeutet und wie man da eben, ob er das auch teilen würde, dass es eben eine besondere Situation ist mit Corona, mit dem vielen Problem, die andere Vereine haben, mit dem viel weniger Geld, das im System drin ist, ob es länger dauern wird, ob man eben doch, wenn man eine gewisse Strategie fährt, vielleicht weiß er es auch nicht, aber darüber hätte man mal sicher Gedanken machen können oder er hätte darüber ja auch mal ein bisschen philosophieren können oder so.
Spannend, ja.
Das wäre interessant gewesen.
Wir sollten ihn einladen, einmal hier im Podcast ein Sommerinterview.
Und gute Fragen stellen und nicht nur über Europa reden, sondern auch.
Ja, ich finde, also man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, wir haben ja schon häufiger dieses Interview vom Präsidenten vom SV Sandhausen angesprochen. Aufgrund der Interviews, die man da jetzt sehen konnte, würde ich schon sagen, es sieht ganz danach aus. Die Gewissheit hat man natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber es sieht für mich danach aus, als wäre der SV Sandhausen weitaus besser auf den jetzigen Transfersommer vorbereitet, als es die Fortuna ist. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Mannschaften auch schon alles irgendwie 1 oder 2 ablösefreie, auch teilweise richtig gute Spieler verpflichtet haben, auch die Erstligisten oder absteigenden Erstligisten halt schon, so, da frage ich mich halt schon, was die Fortuna einfach gerade macht. Also irgendwie.
Sie hat ja schon Spieler verpflichtet.
Ja.
Ja, und Spieler, erstens, von dem wir gesagt hätten, das hätten wir gut gefunden, einen Drittligisten mit Potenzial.
Also, ja, aber der war zum Beispiel auch nicht ablösefrei und man hat da schon auch relativ viel Geld dafür auf den Tisch gelegt, dass man da jetzt halt jemanden, im Sommer 2021 aus der dritten Liga holt. Aber gut, es ja, steht auf einem anderen Blatt. Aber generell fand ich auch sehr, sehr interessant, dass für mich in diesem Interview eigentlich durch alles, was irgendwie Alofs gesagt hat, so ein bisschen durchklang, dass er halt irgendwie unbedingt mehr Geld möchte. Also ich meine, das ist ja irgendwie, das ist ja ganz klar. Mhm. So, natürlich möchte man immer irgendwie möglichst viel Geld zum Operieren haben. Aber das wirkt so ein bisschen so, wie eigentlich auch das, was man bei Alofs halt generell bei seinen letzten Stationen halt irgendwie gesehen hat, als dann bei Werder Bremen irgendwann, als sie sich irgendwann nicht mehr für die Champions League qualifiziert haben und dann halt mal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen mussten, hat er das überhaupt nicht hinbekommen, dieses sinkende Schiff halt irgendwie aufzuhalten. Und ob die jetzt dieses Jahr aus der ersten Liga absteigen oder nächstes Jahr, ist halt auch egal. So. Und und bei Wolfsburg hat er halt auch, weiß ich nicht, hat er es halt irgendwie mal ganz kurz geschafft mit diesem unfassbar riesigen finanziellen Aufwand, den die da jedes Jahr fahren, irgendwie mal eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen. Und ich glaube, die sind immer Vizemeister geworden. Aber sonst ist das einfach auch eine absolute Katastrophenzeit gewesen. So, und nicht ganz zu Unrecht haben die halt mit dem glaube ich, zweit- oder dritthöchsten Kaderetat dann halt zweimal um die Relegation halt gespielt. So. Also, und nichts von dem, was er da jetzt gesagt hat, hat auf mich auch nur in irgendeiner Weise so gewirkt, als ob er halt irgendwie versteht, was da in der zweiten Liga gefordert ist und dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, halt den ersten Schritt richtig zu gehen und nicht sich jetzt schon mal Gedanken darüber zu machen, wie man den zweiten und den dritten Schritt geht.
Hat er denn in diesem Video, weil er hat das ja bei dieser Jahreshauptversammlung auch schon so ein bisschen seltsam formuliert, so von wegen, man sollte sich jetzt aber, also ja, von wegen, okay, wir sind ein Verein und werden keine AG, aber man sollte sich jetzt auch nicht noch zusätzliche Wettbewerbsverzerrungen selbst in die oder Wettbewerbsnachteile selbst verschaffen, und hat ja dann auch nochmal irgendwann gesagt, es könnte eine Ausgliederung von Bereichen geben.
Nein.
Hat dann nochmal gesagt, in dem Interview vor 2 Wochen oder 3 Wochen bei Sky, dass man Risiko eingehen müsse und sowas. Hat er dazu nochmal irgendwas irgendwie gesagt?
Nein, ich meine, es war halt ein Interview mit, es ist ja ein vereinseigenes Interview. Ja. Es war halt, natürlich ist es auch so ein bisschen nett und es ist klar, dass der Interviewer ihm da jetzt nicht die komplizierten Nachfragen stellt, aber man kann ja die Fragen auch so formulieren, dass es da ein bisschen, bisschen komplexer wird, als statt dass er halt sich ständig in irgendwelche Allgemeinplätze ausflüchten kann. Das Einzige, wo ich halt, dass ich interessant fand, dass er halt Röttgermann schon über eine Ecke den Rücken gestärkt hat, weil er über die Infrastruktur-Dinge gesprochen hat, also Trainingssituation und was für Räumlichkeiten steht der ersten und der zweiten Mannschaft eigentlich zur Verfügung. Und da hat er sehr deutlich gesagt, dass das, was die Fortuna da aktuell zur Verfügung hat, absolut defizitär ist, weil er, wie er meinte, wir fahren ja auch nach Darmstadt, Sandhausen und Heidenheim und da gibt es das alles schon. Also da hatte er natürlich Röttgermann. Und das muss ich halt auch sagen, in der Causa hat er sich halt immer ganz gut verhalten und da hat er auch die richtigen Dinge gesagt und er beherrscht dieses diplomatische Feld ja wirklich gut. Ja, aber das, vielleicht darf man da auch nicht zu viel verlangen, aber ich finde, ich wüsste, man kann ja diese Vereinsführung oder diese, die jetzt sportlich Verantwortlichen, Alofs und Klein, kann man ja kaum fassen. Man hat ja nur so ein paar kleine Interviewschnipsel wie das jetzt, aber ich würde einfach gerne mal, das ist glaube ich die Hoffnung, die ich damit hatte, die mal also darüber reden lassen, was jetzt, wie die Situation in Corona jetzt in diesem Sommer ihrer Meinung nach aussehen wird, worauf man achten sollte, was die Chancen, aber auch die Gefahren sind für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf. Das würde ich gerne mal von denen, und sei es nur in 5 Minuten, mal ausgeführt haben, um mir einen Eindruck davon zu machen, wie ticken die eigentlich, wie viel kann ich denen zutrauen oder auch nicht, weil man ja immer dieses Unwohlsein hat, und das könnte ja jetzt auch, um den nächsten Bogen zu spannen, bei der Trainerfrage wichtig werden, wie kompetent ist diese Führung eigentlich? Ja? Und es kann sein, dass man denen Unrecht tut und so weiter und so fort, und dass man Alofs jetzt auch hier Unrecht getan hat, aber so richtig greifen kann man sie ja nicht.
Ja, stimme ich dir voll zu. Also ich würde auch sterben dafür, um denen mal einfach ja kurz zuhören zu können, wie die das alles bewerten oder noch besser denen sogar irgendwie nicht nur in so einem Interview, sondern wirklich beim Planen selber halt irgendwie zuhören zu können. Wäre irgendwie auch ganz cool, wenn man die, ja, wenn es irgendwie auch wirklich mal möglich wäre, dass die vielleicht da vorne auch ein Journalist sowas fragt, weil ich meine jetzt auf so einem Kanal, das ist halt wirklich nur PR. Da kommt ja wirklich irgendwie nicht viel bei rum. Aber ja, wie du schon sagst, die Zuversicht ist halt wirklich nicht so groß und ich glaube, wenn wir uns jetzt drüber unterhalten, wie das jetzt auch bei der Trainersuche aussehen wird, irgendwie je länger da jetzt irgendwie auch keine Entscheidung kommt und irgendwie je mehr Namen man dann halt irgendwie auch mal so in die Verlosung geworfen bekommt und dann kann man ja auch dann oft an der Art und Weise, wie dann darüber geredet wird, so ein bisschen abwägen, ob das Leute sind, bei denen man sich vielleicht erkundigt hat oder nicht so, da wird mir auch einfach immer unwohler dabei.
Also die Verzweiflung, ich habe heute extra nochmal geguckt, was so im Forum, Fanforum von Fortuna Düsseldorf los ist. Die geht jetzt schon so weit, dass man spekuliert, man kann doch nicht so lange warten. Wahrscheinlich ist da schon was eingetütet, was erst nach Ablauf des 34. Spieltags verkündet werden darf, in Rücksicht auf den noch Arbeitgeber unseres potenziellen neuen Trainers.
Das kann ja sein. Also, das
ja, ja, klar.
Gar nicht das in Abrede stellen.
So, vielleicht können wir da nächste Woche anders drauf blicken und sagen, ah, okay, das ist schon von langer Hand eingetütet. So.
Aber habt ihr, ja, das ist eigentlich so mein Hauptthema oder meine Hauptsorge. Ich habe halt gerade so das Gefühl, alles, was da halt gerade so genannt wird und kursiert und so, ich habe halt einfach Schiss, dass die wieder irgendwelche Würste holen. Ich habe ja auch keine Argumente dafür, dass jetzt Uwe Rösler auch für eine weitere Saison der super Trainer ist für Fortuna, um den Aufstieg anzugehen. Aber ich stelle mir irgendwie gerade nicht vor, dass sie es tatsächlich schaffen, einen guten, passenden Trainer zu holen. Ihr schon?
Naja, ich kann das halt einfach nicht richtig einschätzen. Man kann, wenn wir im Sommer oder jetzt nach der Saison diesen aktuellen letzten Transfersommer durchgehen, der ja nicht einfach war, wo eben auch ein großer Umbruch gemanagt werden müsste, kann man ja sowohl als auch sehen. Ne? Man kann halt Spieler sehen, wo man sich denkt, pff, ja gut, Edgar Pripp, ne? Borello hat nicht so geklappt, aber auch Spieler, wo man denkt, ja gut. Und ich wüsste gerne, deshalb ist ja diese Sehnsucht danach da, einfach mal Ausführungen von denen zu hören, darüber, was jetzt kommt, dass man halt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Und es kann ja auch sein, dass diese ganzen Äußerungen, wir hängen uns ja auch ein bisschen an dieser Sandhausen-Äußerung, diesen Einschätzungen von dem Präsidenten da auf. Es mag ja auch gute Gegenargumente dagegen geben. Es kann ja auch sein, dass Alofs das halt mit guten Punkten valide gegenargumentieren kann, dass er sagt, ja, gibt hier diesen Punkt, aber sehe ich halt nicht. Und ich merke auch, wie meine Perspektive auf Uwe Rösler sich halt verändert hat, weil man ja, wenn es halt um nichts geht, kann man ja schön reden und sagen, ja, also Rösler, Ende der Saison, aber jetzt, wo man da wirklich konkret davor steht und sagt, okay, der ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nächste Saison nicht mehr Trainer, dann ist man eben schon sehr, dann bin ich sehr dabei zu sagen, naja, aber ich weiß ja, was ich an ihm habe. Und das ist vielleicht die Sicherheit, nach der ich jetzt suche, weil ich sie bei den Vereinsverantwortlichen nicht finde. Da habe ich die Sicherheit nicht. Ja? Da habe ich eher das Unwohlsein, das du beschreibst. Und bei Rösler weiß ich halt, was man bekommt.
Ja, aber wir wissen doch auch, dass Uwe Rösler auf jeden Fall nicht der richtige Trainer ist für die Fortuna. Also ich finde, das kann man doch wirklich mit Gewissheit aus dieser Saison nehmen. Irgendwie, dass wir immer noch nicht wissen, nachdem er jetzt anderthalb Jahre da ist, welchen Fußball will er mit dieser Mannschaft spielen? So, der hat der Mannschaft immer noch irgendwie nicht wirklich ein festes Spielsystem halt irgendwie verordnet, bei dem man sagen kann, ja, genau so soll es laufen, das ist irgendwie von langer Hand geplant. Weiß ich nicht, will er irgendwie über Ballbesitz gehen? Will er irgendwie über Flanken gehen? was ist denn da irgendwie die Idee? Also irgendwie vor der Saison wurde ja gesagt, dass man halt irgendwie schnell auf die Außen kommen will und über Flanken gehen will, obwohl man halt überhaupt keine Stürmer hat, die besonders stark darin sind, Flanken zu verwerten. Man hat jetzt am Ende der Saison, also nach dem Ausspiel, jetzt am 11. meisten Flanken geschlagen in dieser Liga. Pff, ja, weiß ich halt nicht. Was ich halt total eklatant finde, ist, dass die Fortuna, das war jetzt von Statistik von vor dem Ausspiel, ja, am drittwenigsten Ballbesitz hat in der ganzen Liga. Mhm. So, also wenn man sich irgendwie fragt, warum das in dieser Saison nicht geklappt hat, so, du kannst nicht mit so einer Mannschaft, und ich meine, gut, es gibt manchmal Mannschaften, die steigen halt auch auf oder die spielen irgendwie oben mit, weil sie halt eine ganz explizite Kontertaktik fahren. Ob man das als Fortuna in der zweiten Liga machen kann, das würde ich sowieso mal irgendwie dahingestellt lassen, aber das ist ja auch nicht die Idee gewesen. Dafür hat man ja auch überhaupt nicht die Spieler und das hat man ja auch gar nicht versucht. So. Und trotzdem hat die Fortuna am drittwenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. So. Es tut mir leid. So. Und das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass die Mannschaft halt vor der Saison falsch zusammengestellt wurde, dass, obwohl man das erkannt hat, auch im Winter da nicht reagiert worden ist. Aber das liegt halt eben auch am Trainer und eben auch, weil der Trainer da nicht genug Druck auf die sportliche Leitung ausgeübt hat und gesagt hat, ich brauche diese Spieler, weil er, glaube ich, eben auch nicht so genau wusste, was er denn eigentlich spielen will.
Ja, und trotzdem war es nicht erfolglos. Ja. Es war halt nicht du. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, weiß ich halt nicht. Du bist Vierter.
Ja, aber es wäre halt so easy mit einer Durchschnittsleistung, hätte man easy aufsteigen können. So easy wie diese Saison wird es nie mehr wieder.
Also meines Erachtens hat die Fortuna halt genau diese Durchschnittsleistung geliefert. Ja. Das ist mein Argument für Rösler, ist ja Durchschnitt. Ich halte Rösler nicht für einen schlechten Trainer, ich halte ihn aber auch nicht für einen sehr guten Trainer, sondern er ist halt Durchschnitt. Er hat, also das ist er, glaube ich, das, was wir gesehen haben.
Und ja, das denke ich halt auch. Ich glaube nur nicht, dass ein Rösler ein Trainer ist, mit dem man, der halt einer Mannschaft ein Offensivsystem verordnet, mit der man dann in die erste Liga aufsteigt. Ich meine, es gab jetzt unter der Woche die Gerüchte, dass Rösler vielleicht zu Dynamo Dresden geht, da könnte ich mir den zum Beispiel super vorstellen. Da könnte ich mir vorstellen, dass der da mit der Art, wie er vielleicht Fußball spielen will, wo man halt irgendwie, ja, halt vielleicht ein bisschen mehr aus so einer Underdog-Rolle halt irgendwie kommt, dass er da großen Erfolg hat. So, ich will ja Uwe Rösler überhaupt nichts absprechen, nur ich finde, was man jetzt gesehen hat, was man in den letzten anderthalb Jahren gesehen hat, ist, dass das hier nicht funktioniert. So, der hat hier keins der Ziele erreicht, sondern ja, vor allen Dingen auch einfach mit den Möglichkeiten, die man halt gehabt hat. Man hat wirklich größere Möglichkeiten gehabt. So, da hat er immer weniger rausgeholt, als das, was möglich war.
Ich finde dieses keins der Ziele erreicht, Entschuldigung, ziemlich, ich unterbreche dich hier, ich finde das halt nicht so richtig überzeugend. Ja, das erste Ziel der Klasse hat er nicht erreicht, aber von dem zweiten Ziel Aufstieg, da war ich ja, also klar wäre das möglich gewesen, aber das als Ziel auszugeben und als Ziel festzusetzen, das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, das haben wir ja auch wirklich hier alle einhellig als völlig wahnwitzig abgetan. So.
Aber ich finde,
als dann dieses.
Nee, aber eben doch nicht. Also nicht in dem Augenblick. Aber was man doch jetzt in dieser Saison gesehen hat, ist, dass wenn man mit einem klaren System gespielt hätte und wenn man nicht diese Mannschaft so unfassbar falsch zusammengestellt hätte, und da gebe ich Rösler eine fette Mitschuld, dann hätte man die Saison doch easy aufstellen können. Stellt euch doch mal vor, es hätte jemanden gegeben, der Shinta Appelkamp hätte ersetzen können. Wie viele Punkte hätte die Fortuna dann jetzt mehr? 15? 20?
Ja.
Und zu den Zielen zähle ich halt auch die DFB-Pokalspiele gegen unterklassige Gegner.
Das war gut.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich würde allerdings trotzdem auch mein Unbehagen äußern wollen, was Jan auch eben schon gesagt hat. Bei Uwe Rösler weiß man, dass es nicht komplett kacke wird nächste Saison. Und da bin ich mir, also das würde ich jetzt einfach mal so als Take hier stehen lassen. Er hat wirklich, ich weiß, darüber haben wir schon tausendmal geredet, aber er hat am Anfang der Saison nicht den kompletten Kader zur Verfügung gehabt. Dann sind zwischendurch immer wieder Spieler ausgefallen. Dann natürlich, er hat nicht
sein System durchgedrückt. Er hat ein bisschen gesucht, was aber auch mit den vielen Ausfällen zu tun hatte. Und er hat jetzt auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Aue, was ja sowas wie die Heimabschiedspressekonferenz für ihn möglicherweise gewesen ist, das gesagt, was er jetzt auch, wenn er mit den Verantwortlichen unter der Woche reden wird, er da nochmal wiederholen wird, dass bestimmte Dinge halt Zeit brauchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich jetzt nicht den Übertrainer sehe, habe ich da auch ein mulmiges Gefühl. Auf der anderen Seite können wir genauso gut in einem Jahr hier sitzen und sagen, gut, er hat es nicht weiterentwickelt. Ich will nur trotzdem nochmal in den Raum stellen oder in die Runde werfen. In einer Tabelle der letzten 12 Spieltage steht Fortuna punktgleich mit dem SV Darmstadt 98 auf Platz 2 der Tabelle. Und ich finde auch insgesamt, seitdem man öfters dieses 4-1-4-1 bzw. 4-3-3 gespielt hat, dass sich da das Fortuna-System 2021, 2022 langsam rauskristallisiert. Und das hat ja auch nicht die Mannschaft dem Trainer diktiert, sondern er hat noch mal was anderes probiert. Und diesen Plan B, über den wir die halbe Saison geredet haben, der ist da jetzt irgendwie sichtbar. Und das könnte der neue Plan A sein. Und ich bin mir momentan nicht so sicher, ob da nicht Kontinuität und da wächst was zusammen. Und die Mannschaft steht auch voll hinter ihm, glaube ich. Ja, ob man da nicht jetzt was abbricht zu früh. Ich bin mir da momentan wirklich nicht sicher, ob ich nicht lieber in die neue Saison mit Uwe Rösler gehen würde. Ja.
Ich glaube, du hast es gesagt, es steht und fällt mit der Alternative.
Ja.
Und es gibt irgendwie wenige Namen, die mich jetzt einfach, ohne dass ich das fachlich einschätzen kann, aber die mich jetzt auch irgendwie mitnehmen würden, auch emotional. Also es gibt natürlich noch, es wird jetzt immer weniger an Leuten, die da zur Verfügung steht, aber so ein schönes Neuhaus, ich weiß es nicht, ich kann das halt schlecht einschätzen, aber der wird mich jetzt einfach aus dem Gefühl heraus nicht mitnehmen. Aber es mag halt einfach, das ist ein Gefühl und das ist nicht valide und da kann man mich mit einem leichten Argument auch rausnehmen. So.
Persönlich, also so, ne, wenn man sich so ein paar Interviews und so mit dem anguckt, habe ich halt einfach nicht besonders Bock, dass der Fortuna-Trainer ist. So. Aber
ja, es ist halt so, ja. Wie viel legt man da auf Sympathien wert? Aber ja, zum Beispiel bei Breitenreiter, da gehe ich aber nach Hause.
Ja, also der da ist fürchterlich.
Ja, also ich glaube, Das ist ja auch ein Punkt, der würde ich euch überhaupt nicht widersprechen. Also ich finde nur, wenn man die Saison analysiert, dann kann man schon durchaus zu dem Schluss kommen, dass man sagt, dass man es halt Uwe Rösler nicht zutraut und dass man einem anderen Trainer das sehr wohl irgendwie zutrauen würde. Ich gehe eigentlich mit euch komplett mit, dass ich auch eigentlich der sportlichen Führung nach den Fehlern, die in den letzten 18 Monaten gemacht wurden, das eigentlich nicht zutraue, dass da jemand Besseres kommt. So, ich habe sogar auch sehr, sehr große Sorgen, dass man da halt, ja, also gerade auch, wenn man da jetzt dieses Alofs-Interview nochmal heranzieht und auch alles, was er sonst irgendwie gesagt hat, also der redet so viel davon, immer nur von Bundesliga-Zugehörigkeit ist wichtig und wir müssen hoch in die Bundesliga und der Traum von der Bundesliga, wenn man sich dann anschaut, mit wem der, mit welchen Trainern und mit was für Leuten der irgendwie in seiner Karriere zusammengearbeitet hat und mit wem er Erfolg hatte, dann ist es einfach genau prädestiniert dafür, dass der irgend so einen alten Weggefährten zurückholt. So, und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass der auf jeden Fall Dieter Hecking angefragt hat.
Ja.
Bin ich mir fast sicher. Ich habe wirklich einen riesen Schreck bekommen, als jetzt Thomas Schaaf bei Werder Bremen in ein Spiel eingesprungen ist. Weil ich glaube, wenn der damit jetzt schon wieder irgendwie dann doch wieder im Trainer-Game ist, so, dann wird Kläuschen den auf jeden Fall nach der Saison auch mal anrufen. Vor allen Dingen, wenn Bremen und Fortuna nicht in derselben Liga spielen sollten. Und man kann es ja dann einfach mal versuchen. Und ich glaube, genau so, das sind halt die Art von Trainer, auf die man halt zugeht. Und ich glaube, wovon man sich halt komplett verabschieden kann, ist, dass man halt irgendwie jemand Innovativen dazu holt, irgendwie jemanden Neuen dazu holt, jemand, der bei der Fortuna den nächsten Schritt gehen will. Das muss ja auch gar nicht so schlecht sein, wenn man halt jemanden holt. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Uwe Neuhaus bei der Fortuna, der würde halt ungefähr die Arbeit machen, die Uwe Rösler auch gemacht hat, und man hätte halt noch die Chance, dass es halt noch ein bisschen besser wird. So würde ich das ungefähr einschätzen. Da weiß man, was man bekommt. Das werden irgendwie irgendwas um die 60 Punkte, vielleicht ein bisschen mehr, so, und ja, und dann guckt man halt mal, so, ob das reicht. So, es kann aber auch wieder Fünfter oder Vierter irgendwie bei rauskommen. Und
ja, aber ist das ein gutes Argument für Uwe Neuhaus? Weil da musst du ja sagen, hat denn die Konstanz nicht auch einen Vorteil, wenn du sagst, das ist Uwe Rösler mit ein bisschen Plus?
Ja, aber Konstanz ist halt immer nur gut, wenn man halt, also Konstanz ist nur gut, wenn man die richtigen Leute dafür hat, ne? Und ich glaube, dass man halt jetzt gerade halt, man muss ja eben auch Rösler nicht mal entlassen, sondern dieser Vertrag läuft aus. Ich finde wirklich nicht, dass Rösler sich hier nachhaltig bewiesen hat, so, weil irgendwie immer, wenn wir jetzt hier über Rösler geredet haben, dann war immer das Argument, ja, aber guck doch mal auf die letzten zwei Spiele, so, da war es doch jetzt irgendwie wieder mal ganz ordentlich, so, das ist es halt nicht, so, also irgendwie, das reicht mir halt wirklich nicht aus, so, und vor allen Dingen, weil das dann ja auch eigentlich immer in Situationen gewesen ist, wo es halt nicht ums große Ganze ging. Und immer wenn es ums große Ganze ging, hat die Mannschaft halt letztendlich nicht überzeugen können.
Okay, das kann man auf jeden Fall ihm vorwerfen. Bei Spielen, wo man dann wieder in Schlagdistanz kam, hat die Mannschaft auch, was in schon die Erstligaspiele anging, gerade das Spiel in Berlin.
Vorher, das gegen Augsburg war viel schlimmer.
Ja, genau. Also, wenn es um was ging, hat die Mannschaft sich immer dämlich angestellt und auch in den Pokalspielen. Und also das stimmt schon. Also
ich finde, Lou hat auch alle gute Argumente. Also ich finde, das stimmt ja einfach. Und vielleicht stimmt auch einfach beides. Ja, es gibt gute Gründe, Uwe Rösler zu entlassen. Es gibt aber, und das Problem ist halt einfach, es gibt aber auch gute Gründe, davon auszugehen, dass die Vereinsführung nicht die beste Entscheidung fällen wird. Und das ist dann halt die Abwägung, die man für sich treffen muss.
Dass eine Alternative einfach nicht so geil ist.
Gut,
die Angst vor der Alternative bleibt. Darf ich noch eine Sache, weil wir da sind wir zwar schon weitergegangen, aber trotzdem möchte ja nochmal nachhaken, weil es ging um diese Aussagen von dem Präsidenten von Sandhausen, der ja gesagt hat, da wird im Sommer ganz schön viel los sein und manch einer wird sich da umgucken. Aber das, was wir jetzt gerade der Fortuna-Führung vorwerfen, ist ja eigentlich das Gegenteil. Also der sagt ja, im Sommer wird sich einiges mischen und alles wird neu und anders und da werden eben viele Spieler auf Gehalt verzichten müssen, so wie sich das jetzt gar nicht vorstellen. Wenn du jetzt anfängst, die Leute zu kaufen, bevor das Chaos ausbricht, dann begibst du dich ja vielleicht in finanzielle oder gibst du finanziell mehr her, als du müsstest, weil eben diese Situation noch nicht eingetreten ist. Also deswegen würde ich da jetzt noch mal kurz sagen, ich finde das jetzt gerade noch nicht so schlimm, dass Fortuna noch nicht die 3-4 Spieler verpflichtet hat für die nächste Saison. Vor allem, wenn man das aus der Perspektive sieht, die eben dieser Sandhausen-Präsident da in diesem Interview zum Besten gibt. Wie gesagt, das, was wir letztes Jahr eigentlich so ein bisschen erwartet hätten mit diesem Corona-Transfermarkt, der eigentlich dann jetzt erst so richtig zu tragen kommt, vielleicht ist es wirklich eine Chance.
Und vielleicht, also da bin ich ja bei dir und das würde ich halt auch so sagen. Also das, was Lu gerade stark gemacht hat, das würde ich so gar nicht, es kann sein, wenn man da schon irgendwie das Gefühl hat, dass man den Spieler bekommen kann und vielleicht ist es jetzt bei der aktuellen Verpflichtung von der Fortuna der Fall, aber all das, was man jetzt sieht, wie die Fortuna bisher operiert hat, da muss man davon ausgehen, dass die diese Einschätzung von Sandhausen nicht teilen. Ich meine, man kann ja auch sagen, also hat sich für die Fortuna wirklich was verändert, weil das gegen Ende des Transferfensters sich noch Möglichkeiten ergeben, das war ja von vornherein schon so. Und die Hypothese von Sandhausen ist ja, es wird jetzt einen Lernprozess einsetzen, es werden jetzt viele Spieler auf den Markt kommen, Und die werden im Laufe des Sommers feststellen, dass sie dieses Gehalt, das sie sich vorgestellt haben, die Vertragslaufzeiten, die sie sich vorgestellt haben, dass sie das nicht bekommen werden. Und dann wird gegen Ende des Transferfensters, beziehungsweise sogar schon dann noch danach, also Wedau wird voll sein, könnte man sagen, wird man dann günstiger Spieler bekommen. Und wenn man aber überlegt, dass man halt mit Felix Klaus einen Spieler für 1 Million Euro verpflichtet hat, und dem wahrscheinlich auch ein entsprechendes Gehalt bezahlt hat, unabhängig davon, wie gut oder schlecht Felix Klaus ist, ja, kann man sagen, dass die Fortuna, dass die nicht so operiert haben in diesem Fall, als ob sie das auch so sehen würden. Weil hätten sie nämlich gesagt, wir leihen Felix Klaus Haus für ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, ob wir den günstiger bekommen können. Man kann ja sagen, die sind davon dem so überzeugt, dass sie ihn auf jeden Fall sichern wollten. Das kann ja sein. Ja,
ja, also was ich glaube, ist, dass die Spieler, um die es da ging, da ging es halt vor allen Dingen irgendwie um Spieler irgendwie aus den hinteren Reihen oder aus den hinteren Mannschaften der zweiten Liga, um Drittligaspieler und so weiter.
So Mittelbau.
Ja, unterer Mittelbau und so weiter. Also ich glaube, so die Spieler, für die wird es genau um sowas gehen, ne? Aber was ich irgendwie gerne sehen würde, ist, glaube ich, dass man das Fortuna jetzt halt so 1, 2, 3 so Key-Spieler halt schon mal holt. Da, wo man halt jetzt Bedarf gesehen hat, wo man halt einfach klar die Qualität irgendwie verbessern will. Wenigstens so 1 oder 2. So, und was ich aber stattdessen sehe, ist, dass man jetzt halt richtig viel Geld auf den Tisch gelegt hat für den 4. oder 5. wichtigsten Mann auf der Außenbahn aus der 3. Liga. So. Und ich glaube, da hätte man wahrscheinlich jemanden halt später, also ich glaube, jemand von dieser Klasse, das sind genau die Spieler, die es wahrscheinlich auch noch am Ende des Transfers, Transfermarkts halt geben wird. Also ich will jetzt hier Schipnowski überhaupt nicht kritisieren. Ich bin ja auch genau derjenige, der auch immer gefordert hat, dass man halt genau aus diesen Niederungen ja irgendwie auch mal Leute holen muss. Und wenn man wirklich davon dem überzeugt ist, finde ich das ja auch gut. Aber auch das ist ja auch eigentlich nur so ein Felix-Klaus-Transfer im Kleinen. Das ist halt einfach sehr, sehr viel Geld auf einer Position, wo jetzt nicht sofort gerade Bedarf besteht. Es besteht woanders viel, viel mehr Bedarf so. Aber da legt man schon mal richtig, richtig viel Geld halt auf den Tisch. Und das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Außerdem hat ja auch noch Alofs in diesem Interview gesagt, dass man in Zukunft noch weiter davon wieder weggehen will, dass man so viel ausleiht, so dass man wieder das berühmte Werte schaffen, dass man wieder mehr eigene Werte schaffen will und dass man halt irgendwie nicht mehr so viele Leute ohne Kaufoption hat aus der 1. Liga ausleihen will.
Aber wer ist das jetzt gerade aktuell?
Danso.
Ja, ich meine, die Philosophie gab es aber vorher auch schon. Das hatte man letzten Sommer auch schon gesagt, da war alles noch nicht da. Das würden auch alle, sagt jeder.
Also immer. Das war ja, wobei man muss, also waren ja dann auch wirklich viele Leihspieler, oder? Von Pfandstiel oder was vorher, dass man keine Spieler hatte. So, dieser Weg wurde ja schon eingeschlagen auch, oder? Also ich meine, willst du dann so nicht verpflichten, weil du ihn nur leihen kannst? Das ruiniert dir die Saison. Also,
ja, das hat Alofs ja auch quasi gesagt, dass man das bei Gegebenheiten eben dann doch macht.
Ja.
Aber das ist genau das. Ich hätte gerne Einschätzung zu diesem Sommer und wie man da am besten dran geht. Und das wissen Sie vielleicht selber noch nicht, aber dann zumindest Vermutungen könnte ich ja mal. Und Lou hat vollkommen recht, die Situation von Sandhausen, die nämlich genau auf solche Spieler gehen, die ist anders als die von der Fortuna, die ambitionierter in diese Zweitligasaison gehen möchte und andere Spieler bekommen will. Und ob da sich der Sommer genauso gestaltet wird, wie das, was der Sandhäuser Präsenter ans. Das ist ja genau das.
Am letzten Spieltag dann Kevin Stöger ruft.
Ja.
Am letzten Transfer.
Damals. Ja, ich glaube, wir haben da vielleicht den ganzen Sommer noch Zeit und über allgemeine Rückblicke auf die Saison und was Rösler verändert hat, ob er dazugelernt hat, was Plan B und Plan A war in der Saison, darüber haben wir ja auch noch Möglichkeiten zu sprechen.
Ja.
Aber ich glaube, es war auch gut, dass wir uns so ein bisschen da drüber unterhalten haben allgemein.
Ja. Jetzt, wo so ein bisschen diese Spannung auch raus ist und man einfach jetzt
Ich möchte das Segment gerne abschließen damit, dass ich, als ich nach dem Namen Klaus Alofs dann nochmal gegoogelt habe, darauf gestoßen bin, dass er auf Oldies setzt, und zwar auf den Oldie Potemkin.
Denn sportlicher Höhepunkt ist beim Dortmunder Grand Prix Trial ein mit 15.000 Euro dotierten Rennen, was letzten Donnerstag stattfand, über 1.750 Meter. Da wurde das achtköpfige Feld angeführt von Potemkin aus dem Besitz von Ex-Fußballnationalspieler Klaus Allofs und der Stiftung Gestüt Fairhof. Der Wallach ist mit seinen 10 Jahren das beste Beispiel für die Härte und Ausdauer deutscher Vollblüter. Noch im Vorjahr wurde er in Wambel Zweiter auf hohem Niveau und gewann in Italien sogar ein Rennen der höchsten Kategorie. Also, wir scouten international. Auf hohem Niveau. Und sogar in Italien hat er ein Rennen auf höchster Kategorie gewonnen. Also,
ja, eben. Ja. Die Erstliga-Zugehörigkeit sieht man da auch wieder. Bei Klaus Allofs geht es auf jeden Fall immer nur auf höchstem Niveau um Leistungsfähigkeit. Der weiß, wovon er redet.
Ja, und jeder, der sich mit Pferderennsport auskennt, kann uns gerne schreiben, wie dieses Rennen einzuordnen ist, der Dortmunder Grand Prix Trial. Vielleicht ist es nicht mal die zweite Liga des Grand Prix. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es einfach nicht. Aber wir würden gerne auch Empfehlungen für gute Pferderennen-Podcasts erhalten.
Stimmt.
Ja, du hattest eben schon den Herrn Stöger in den Raum geworfen. Da nochmal zu ehemaligen Spielern von Fortuna, die größtenteils vielleicht auch nur auf der Bank sitzen, aber für die es in dieser Saison noch um was geht. Zum Beispiel Kahn Eihahn kann mit Sassuolo Calcio am letzten Spieltag noch sagenumwobene UEFA Conference League erreichen, wenn alles für sie läuft.
Ja. Aber Kahn spielt nicht so viel, ne?
Nee, der spielt. Der hatte tatsächlich nachdem er da auch mit Corona von der türkischen Nationalmannschaft zurückkam, glaube ich, gar nicht mehr gespielt, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Sehr schade.
So, wollen wir denn noch über das nächste Spiel
sprechen? Ja, ja sicher.
Macht euch den Cocktail auf, es wird ein sommerlicher.
Das Zünglein an der Waage spielen.
Ja, also ich habe da auch meine Gedanken zu, äußere ich dann gleich.
Ja, ich glaube, vermutlich teilen wir da ähnliche Befürchtungen. Ja, aber zunächst mal, genau, geht es gegen Greuther Fürth am Sonntag. Und ja, zumindest für die Fürther geht es ja durchaus noch um einiges. Für die ist zwischen Platz 3 und Platz 1 noch alles möglich. Derzeit stehen die auf Platz 3. Und ja, die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl geht auf jeden Fall auch relativ optimistisch, glaube ich, da ins letzte Spiel. Die beiden Konkurrenten Bochum und Kiel haben das letzte Spiel verloren. Fürth selber hat jetzt nur einmal in den letzten 9 Spielen verloren. Und wie wir wissen, haben sie jetzt gerade gewonnen und ja, rechnen sich durchaus Chancen aus, nicht nur halt die Relegation zu erreichen, das haben sie jetzt schon gemacht, sondern durchaus direkt hochzugehen. Und ja, so ein bisschen ist da jetzt die Frage, wie die Fortuna halt dieses Spiel annehmen wird. Ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon mal feststellen, dass es auf jeden Fall kein einfaches Spiel werden wird. Die Fürther sind eine Mannschaft, die eigentlich immer, die kaum mal irgendwie Wackler drin hat, die eigentlich immer ihr System sehr, sehr sauber ausführen. Ob man das jetzt als 4-3-1-2 bewertet oder als Raute mit Ball. Auf jeden Fall, es ist einfach ein System, wo, ja, ich glaube, es hat mal einer von den Spielverlagerern, von diesen Taktikgurus gesagt, wenn man eine Raute sauber spielt, ist das eigentlich die beste Raumaufteilung, die es gegen den Ball gibt. Das heißt, wenn das gut funktioniert, ist das ein unglaublich gutes System, ein unglaublich erfolgreiches System, wenn da alle Rädchen ineinander greifen. Die Fürther schaffen es halt auch, das zu realisieren, indem sie am drittmeisten Kilometer abspulen und auch bei den Ballbesitzzahlen sehr, sehr hoch oben klassiert sind. Also eine rundum runde Vorstellung, die da abliefern. Und die haben auch durchaus einige Spieler, die halt dadurch, dass die Mannschaft bisher so gut auftritt, ja, Begehrlichkeiten geweckt haben. Und ja, 3 absolute Leistungsträger werden auch nächstes Jahr, das ist jetzt schon sicher, nicht mehr bei den Fürthern spielen. da kann ich euch zuallererst mal ans Herz legen, besonders auf den Linksverteidiger David Raum zu schauen. Da ist, glaube ich, schon seit sehr, sehr langem klar, dass der nächste Saison zur TSG Hoffenheim wechselt. Unglaublich starker Vorlagengeber, immer wieder Vorstöße nach vorne, der schlägt Flanken, das ist wirklich ein absolutes Gedicht. Standards ganz genauso, aber vor allem die Flanken unglaublich gefährlich, scharf, mit richtig viel Schnitt. Das ist wirklich ein Traum, da zuzuschauen. Der hat wirklich in der zweiten Liga nichts verloren. Allerdings kann man immer mal wieder ein bisschen schauen, weil der eben so oft nach vorne schiebt, kann man da vielleicht auch immer wieder in den Raum auf der rechten Angriffsseite der Fortuna vielleicht mal dahinter stoßen. Das würde dann Felix Klaus wahrscheinlich zukommen. Aber auf ihn und Matze Zimmermann kommt da auf jeden Fall viel, viel Arbeit zu. Ja, dann einer von den beiden Innenverteidigern, die diese Saison auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, ist Paul Jäckel. Auch der wird ablösefrei in die erste Liga wechseln zu Union Berlin. Hat auch eine richtig starke, solide Saison gespielt. Und ein weiterer Abgang ist der Zehner Sebastian Ernst, den hat sich Hannover gesichert. Torgefährlicher Spieler, spielt auch einen guten Pass, hat man auch mehr oder weniger selber entwickelt. Aber wie gesagt, geht jetzt halt zu Hannover. Und dann gibt es noch einen vierten Spieler. Und den finde ich eigentlich fast am interessantesten. Auch genau wie David Raum, U21-Nationalspieler. Anton Stach. Auch der ist ein Spieler, wo ich einfach denke, wenn der nächste Saison immer noch bei Greuther Fürth spielen sollte, dann haben die da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Da jetzt aber, glaube ich, auch parallel zur stattfindenden EM oder ein bisschen davor jetzt ja auch das Endturnier von der U21-Europameisterschaft gespielt wird, kann man, wenn man da zuschauen will, vor allen Dingen auch auf diese beiden nochmal schauen, also David Raum und Anton Stach von den Fürthern, das sind wirklich zwei richtig starke Spiele. Und falls ihr euch dann immer noch fragt, wie es eigentlich sein kann, dass Fürth so weit über der Fortuna spielt, Branimir Gotha und Harvard Nielsen im Sturm haben drei Tore mehr geschossen als Ruven Hennings, Kenan Karaman und David Kupniawski zusammen. Wenn man da jetzt noch die Elfmeter rausrechnet, sieht das Ganze noch schlechter für die Fortuna aus. Und ja, ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass sich halt dieser Trend dann letztendlich am Sonntag halt irgendwie auch verfestigen wird und dass die Fortuna da jetzt auch vielleicht nicht irgendwie mit der größten Leidenschaft in dieses Spiel gehen wird, weil irgendwie das gegen Aue ja auch schon so aussah, als ob man da irgendwie nicht nochmal bis zum allerletzten gehen will.
Glaube ich auch. Und ich würde das Ganze, so eine zum Beispiel 0-4 Niederlage der Fortuna, doch auch irgendwie mit so einem gewissen lachenden Auge begleiten, weil ich einfach so richtig keinen Bock habe, dass die Kieler mit ihren 24 geschenkten Elfmetern so hochgehypt werden. Und es ist mir wirklich so zuwider. Bei Fürth hat man, glaube ich, die ganze Zeit immer gesehen, was die können und dann auch vielleicht mal Schwächen und so. Aber ich finde, dieses Kiel-Bild ist so verzerrt, dass es mir wirklich mittlerweile sehr sauer aufstößt. Und deswegen würde ich es mittlerweile eher den Fürthern gönnen, direkt aufzusteigen.
Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist Fürth auch so ein Verein, den ich einfach immer schon, gegen den ich immer schon große Abneigungen gehegt habe. Irgendwie so ein bisschen so das Paderborn Bayerns. Oder
ja, aber doch aus reiner Langeweile, oder? Also.
Ja.
Nee, Fürth war immer schon so ein bisschen so, da gab es diese ganzen Hoffenheims und Leipzigs noch nicht. Und nur weil das ist, Fürth ist so ein bisschen wie Union Berlin. Die profitieren davon, dass halt noch so viel mehr Scheiße rumläuft und dass man dann nicht sieht, wie kacke die sind. Und das ist ich habe es nämlich genauso, das sind halt Profiteure des Elends. Und ich habe das gleiche Gefühl wie du, Lu. Fürth war mir immer schon so ein Verein, nee. Einfach nee. Und ich kann das nicht begründen. Das ist völlig irrational. Ich tue damit Fürth dann auch sehr unrecht. Das ist aber so. Ja. Deshalb, das Gefühl habe ich bei Kiel. Das ist totaler Quatsch. Aber das Gefühl habe ich bei Kiel halt nicht. Und ich kann aber dein Argument, Moritz, auch nachvollziehen. So ist es nicht.
Ja, also ich sag mal, seitdem dann auch klar ist, dass Hertha BSC nächstes Jahr weiterhin in der ersten Liga spielen wird, mache ich mir ja schon meine Gedanken, wenn dann da wieder Zuschauer in den Stadien sein können. Was wären denn schöne Touren? Natürlich gibt es schöne Touren nach Rostock und Dresden hoffentlich, also nach Dresden ziemlich sicher, nach Rostock mal schauen. Aber ich hätte auch auf jeden Fall, könnte ich mir eher vorstellen, an einem schönen Tag, nicht irgendwie an so Mitte der Woche im Februar, nach Kiel zu fahren, eher als nach Fürth. Und
du könntest doch. Ja. Ja.
Aber deshalb hoffe ich auch, dass Fürth hochgeht und Kiel drin bleibt.
Könntest ja, wahrscheinlich muss man auch noch an
die alte Försterei, Tim. Wenn du da noch den Ground abdecken willst, könntest du doch jetzt auch am Wochenende in die alte Försterei, oder nicht?
Warum?
Wird dann nicht auch mit Publikum schon wieder beantragt? Zu
zahlen. Ja gut, aber es interessiert mich das. Ich glaube, Fortuna spielt nicht da. Das war beim letzten Bundesligaspieltag letztes Jahr.
Ja, ich glaube, so oder so wird man bei dem Thema genau wie bei der Rösler-Frage halt auch ja, irgendwie die Ambivalenz aushalten müssen. Fürth ist scheiße und Kiel ist scheiße. Und
Union Berlin sowieso.
Ja, in dem Sinne.
Ja. Tschö. Tschüss.
Ja,
bis nächste Woche.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Ja. Außer danke, dass ihr uns zuhört nach wie vor.
Ja.
Ja. Das ist die Leistung.
Übrigens, dann auch dann abschließend nochmal über das Tippspiel reden.
Oh ja.
Und so, ne?
Oh ja.
Ja.
Deswegen das ist das Problem, dass die Fortuna gerade Vierter wird, weil diese Punkte, die mit dem fünften Platz einhergehen, die brauche ich.
Ja. Ja, dazu, ja, das müssen wir auf jeden Fall auf die Agenda für die nächste Sendung packen.
Ja, oh, ja, ganz hoch, weil das müssen wir auch würdigen, die Leistung einiger.
Absolut. Und auch
von mir.
Und es gibt auch noch so für mich eine streitbare Frage. Da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer und Teilnehmenden dieses Tippspiels, natürlich auch eure Meinung dazu sagen. Hat jetzt Oliver Fink seine Knochen hingehalten für Fortuna oder nicht? Dadurch, dass er mal auf der Bank saß.
Ja, ich glaube, du bist der Einzige, Punkte.
Der
das auf meine Frage erachtet.
Nee, ich glaube, das ist eine Frage, die wir halt beantworten müssen, weil wir sie ja gestellt haben. In dem.
Ja, ja, eben.
Also das ist jetzt keine, die Frage muss schon beantwortet sein.
Ja, aber dass man da überhaupt drüber diskutiert, finde ich sehr fragwürdig. Aber okay.
Ja, ich auch, aber
ja, habt ihr euch drauf eingelassen, könnt ihr jetzt nicht hinterher. Ne?
Ja,
so. Also es ist auf jeden Fall noch ein sehr spannender, eigentlich vor allem Dreikampf, aber im Fußball weiß man ja nie, was passiert. könnte auch noch ein Vierkampf werden. Packend. Es ist wirklich sehr packend.
Lembo, Lars und Sohn Politikon.
Dann müssen wir mal gucken mit den Sonderfragen. Aber
Sonderfragen sind eigentlich ein bisschen scheiße, weil die natürlich das wissen, dass das ganze Ding nochmal verzerren. Ne?
Ja, das ist doch gerade. Ja, wir können ja zwei Preise auslosen.
Da geht es doch um viel mehr Expertise. Na gut, aber das sehen wir dann
nicht. Zum Beispiel, wer Darmstadt richtig weit oben in der Tabelle hatte vor der Saison, der hat sich als absoluter Experte herausgestellt. Genau.
Nur weil der Luso ablust und halt über die Extrapunkte jetzt noch versucht, hier irgendwas zu reißen, versucht, seine Expertise zu verkaufen.
Aber okay. Also unsere Expertise gibt es wie gewohnt nächsten Montag oder Dienstag wieder um die Ohren gehauen und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Genau. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.